über das Leben im Geist sprechen, lebe das Auferstehungsleben, also Leben raus aus dem Grab, raus aus der alten Kultur, raus aus der Tradition, raus in eine neue Dimension. Zuerst einmal lade ich ganz herzlich ein, für morgen sehe den Himmel offen. Gott hat uns den Himmel geöffnet und wir können jetzt den Himmel offen sehen. Wir müssen nicht verzweifeln, verzagen, wir müssen nicht mutlos werden. Der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet, darum, so singen wir in einem Lied. So, der Himmel ist offen. Dann lade ich ganz herzlich ein für Dienstag um 19 Uhr. Da wird Josef Hedgecock hier sein und er wird uns lehren, höre die Stimme Gottes. Höre, was der Herr zu sagen hat. Gott hat uns eine ganze Menge noch zu sagen in der Endzeitgemeinde. Die Gemeinde braucht das Reden Gottes. In der Bibel heißt es, wer Ohren hat zu hören, der höre es. Wir haben Ohren, aber wir hören nicht mehr das, was wir hören sollten, nämlich die Stimme Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Das ist das Schäfchen, das mit dem Himmel telefoniert. So, du darfst mit dem Himmel telefonieren. Es ist Gottes Wille, dass du mit ihm sprichst, dass du morgens ihn anrufst, mittags ihn anrufst, dass du abends ihn anrufst, dass du immer Gemeinschaft mit ihm hast. Das nur nebenbei, dann am Mittwoch werden wir Gottesdienst haben, auch trotzdem Dienstag. Da heißt es, warte auf die Antwort Gottes. Gott redet und wir müssen immer warten, bis er antwortet. Gott ist nicht immer so schnell. Weißt, Gott muss sich auch überlegen und du musst reif werden für die Antwort Gottes. Nicht nur, dass Gott nicht wüsste, was er zu sagen hätte, aber wir müssen reif werden für Gottes Reden. Reif ist seine Stimme. Und deshalb die Vorbereitung am Dienstag, höre des Herrn Stimme und dann warte auf Gottes Stimme. Weißt du, Gott redet und vielleicht spricht er erst in 2 Wochen, in 3 Wochen, in einem Jahr oder vielleicht in 40 Jahren, dass er wieder mal redet. Weißt du, Gott redet erst einmal, wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben, wenn wir unsere Arbeit getan haben, dann redet er wieder weiter. So, das sind so die nächsten Gottesdienste. Schau auf den Einladungszettel, da stehen alle Termine drauf. Ich weise nur noch auf den Mittwoch hin. Mittwoch, den 19. bis Sonntag, den 23. wird Billy Smith hier sein und es werden Heilungstage sein. Gott hat Heilung versprochen. Wer da glaubt, der wird das und das erleben. Auf Kranke werdet ihr die Hände legen. Wenn wir glauben, wir werden Dämonen vertreiben. Und wenn wir was Giftiges essen oder trinken, das wird uns nicht schaden. Also wir haben große Verheißungen vom Wort Gottes her. Die müssen wir nur aktivieren. Das heißt also, wir müssen die Dinge nur aufrufen. Wir rufen oft diese Dinge nicht auf. So, heute lebe ein Auferstehungsleben oder das Auferstehungsleben oder besser gesagt, damit wir nicht so kompliziert sind und so theologisch sind, lebe im Geist. Im Heiligen Geist, getrieben vom Heiligen Geist, geführt vom Heiligen Geist und so weiter. Christen sind keine Kriecher, die immer nur auf alle 4 krabbeln oder und so weiter und sich einfach nur durchkämpfen. Ach, das Leben ist so schwer. Nein, wenn du im Geist lebst, stehst du über allem. Du stehst über das Negative, du stehst über die Probleme, du stehst über den Alltag. Du lebst kein Leben in dieser Welt, sondern du lebst schon im Himmel. Das ist ein Geheimnis. Und ich verrate dir ein paar Geheimnisse heute. Pass also gut auf. Also, steh auf, wenn du schläfst, so wird Christus dich erleuchten, so steht es in der Bibel. Steh auf. Also du musst etwas tun, damit Christus dich erleuchtet. Steh auf, so wird Christus dich erleuchten. Also muss ich aufraffen. Du musst den guten Willen zeigen. Du musst bereit sein. Ich will. Gott stehe mir bei. In dem Augenblick, wo du willst, handelt Gott. Dein Wille ist das Signal für Gottes Handeln. So, ganz einfach. Wenn du aufstehst, dann sagt Gott, was ist mit dem los? Der glaubt, der hofft, der vertraut, der tut was, der bewegt sich. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Also das waren die Zeichen der Heilung. Der hat sein Bett genommen und ist nach Hause gegangen. Und die Leute haben sich gewundert, was ist mit dir passiert? Wo warst du? In welcher Behandlung? Wer hat dich behandelt? Wer hat dich geheilt? Was ist mit dir los gewesen? Die Leute wurden fragend. Also wenn wir Gott begegnen, werden die Menschen fragend. Und solange wir Gott nicht begegnet sind, interessieren die Menschen sich nicht für uns. Dann können wir erzählen, so viel wir wollen. Unser Zeugnis kommt gar nicht an. So. Lebe das Auferstehungsleben oder das Leben im Geist. Lerne gegen den Strom zu schwimmen, gegen den Zeitgeist, gegen die Routine, gegen das Menschliche, das Irdische. Lebendige Fische schwimmen immer gegen den Strom. So die Lachse, die springen hoch, den Wasserfall oder was es auch immer ist, die geben sich nicht auf. Die wollen dort zurück, wo sie am Anfang mal geboren oder ja, wo sie mal zur Welt gekommen sind, dort möchten sie wieder zurück. Und wir müssen auch wieder dort zurück, wo wir geboren sind, wo wir wiedergeboren worden sind, wo wir den Herrn erlebt haben, wo wir geistliche Erfahrungen gemacht haben. Das ist unsere Heimat. Du schwirrst vielleicht überall umher in der ganzen halben Welt und du sagst, ich suche den Herrn. Aber der Herr ist zu Hause. Da, wo du geleicht hast. Da in Saragossa, im Saragossa-See. Dort irgendwo im Bermuda-Dreieck. Dort bist du zu Hause. Das ist deine Heimat. Und dort musst du wieder zurück, ob du willst oder nicht. Wenn du Gott wieder erleben willst, du musst wieder zu dem Punkt kommen, wo du zum letzten Mal gewusst hast, im Sandkasten, da war der Herr bei mir. Da war der Himmel offen. Da, als das Wasser über meinen Kopf zusammenplatschte, als ich getauft wurde. Also das war noch die Stunde, wo Gott mich gesegnet hat. Da müssen wir zurück, ihr Lieben. Und wir sind viel zu weit davon abgekommen, vom Saragossa-See, von unserer Leichtstelle, wo wir geleicht sind. Also, komm zurück wieder. Komm zurück zum Leben im Geist und in der ersten Liebe. Wie warst du in der ersten Liebe? Lebe das Auferstehungsleben. Weißt du, wenn wir dir damals gesagt haben, wir haben Bibelstunde, und dann hast du noch gefragt, wann, wie viel, wie oft, und dann konntest du gar nicht oft genug da sein und nicht oft genug gesegnet zu werden. So, lebe das Auferstehungsleben. Wenn du dieses Leben hast, weißt, dann kannst du nicht mehr eingefangen werden. Du bist außerhalb vom Grab. Du gehst nicht mehr zum Herodes zurück und du gehst nicht mehr zum Pilatus zurück. Der auferstandene Christus ist nicht mehr zu den alten Pharisäer zurückgegangen und sich mit ihm nochmals getroffen. Vielleicht wollen die auch noch gläubig werden. Nein, wenn die wollen, die können kommen jetzt. Jetzt ist die Tür offen. Also, hör das Evangelium und du hörst hier das Evangelium. Weißt du, nicht so wischiwaschi, ah ja, der Heiland ist gut. Der Heiland ist besser als gut. Der ist mehr als gut. Der ist herrlich, der ist wunderbar, der ist fantastisch. Ich bin von meinem Jesus begeistert. Christen, sie leben im Geist. Sie leben kein natürliches Leben. Sie leben aus dem Geist. Weißt du, das Fleisch möchte über uns herrschen. Also, weißt du, oh, heute so schlechtes Wetter, so heiß, so schwül, oder so kalt, oder so windig, oder so stürmisch. Wir haben so tausend Ausreden. Tausend Ausreden. Aber wir müssen mit dem Geist arbeiten. Und der Geist sagt, heute, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Heute stehe ich auf. Heute tue ich etwas. Lebe im Geist. Wenn du im Geist lebst, lässt du dich vom Fleisch nicht unterkriegen. Das Fleisch möchte dich ständig unterdrücken. Deine Hormone, ja, deine Nerven, deine Gefühle, deine Komplexe, was es auch immer ist. Christen sind keine Feiglinge und keine Weichlinge. In 1. Korinther 6, Vers 9 und folgende Verse heißt es, oder wisset ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst uns nicht irreführen, weder die Unzüchtigen, weder die Götzendiener, weder die Ehebrecher, noch die Lustknaben, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizige, noch die Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber, werden das Reich Gottes sehen. Also Menschen, die in der Sünde leben, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Die müssen raus. Raus aus der Gruft. Raus aus dem alten Mief. Raus aus der Sünde, raus aus der Macht des Teufels, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Das Wort Gottes ist ganz klar. Und deshalb, wenn du in das Reich Gottes kommen möchtest, du musst das Grab verlassen. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du komm und folge mir nach, sagt die Bibel. Und weißt du, was die Toten sind? Das sind alles die Ehebrecher, die Lustknaben, die Knabenschänder, die Diebe, die Geizigen, die Ungläubigen, die Trunkenbolde, die Lästerer, die Räuber. Die werden das Reich Gottes nicht sehen. Beschäftige dich mit solchen Leuten nicht. Weißt du, ob jetzt im Fernsehen ist, oder jetzt im Theater ist, oder sonst irgendwo auf der Bühne ist, oder im Alltag, beschäftige dich mit den negativen Dingen nicht. Beschäftige dich mit dem Herrn. Das ist also raus aus dem Grab. Beschäftige dich mit den Positiven, mit Guten, mit Menschen, die Sieg haben, die was geleistet haben, die erfolgreich sind. Das Wort Gottes zeigt uns den Weg. Die Überwinder sind, Offenbarung Kapitel 21, Vers 7, wer überwindet, der wird das alles ererben. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und sie werden mein Kind sein oder mein Sohn, meine Tochter sein. Aber jetzt pass auf, die Feigen, die Ungläubigen, die Frevler, die Mörder, all das wie dieses ganze Gesindel, die noch in diese ganzen Gruft ist, die werden das Reich Gottes nicht sehen. Die werden das Reich Gottes nicht sehen. Die Zauberer, die Lügner, die Götzendiener, deren Teil wird sein, das Feuer, der Feuersee, der mit Schwefel und Feuer brennt. Und es ist der zweite Tod. So wie wir zweimal geboren werden, so gibt es also auch die Möglichkeit, zweimal zu sterben. Einmal das Normale, aber das zweite ist viel schlimmer. Das zweite Sterben. Und die sind für ewig verloren. Wer dann nicht teilhat an der ersten Auferstehung, der geht für immer verloren. Deshalb, die Wiedergeburt ist so wichtig. Wenn du einmal wiedergeboren bist, bist du wiedergeboren. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, du kannst ja verloren gehen. Nein. Also meine Kinder, die fallen manchmal in der Patsche im Tümpel, oder die werden mal dreckig, die werden mal schmutzig, die werden geduscht, gewaschen, abgerieben und die bleiben bei den Kindern, egal was sie machen. Auch selbst wenn sie krumme Wege gehen, sie bleiben meine Kinder. Und so ist auch, wenn du Kind Gottes bist, du kannst mal auf die schiefe Bahn mal kommen. Normal. Das ist kein Verbrechen. Aber der Herr holt dich wieder zurück auf seinen Weg. Sei also getrost. So, wer einmal gerettet ist, der ist gerettet und der Herr lässt ihn nicht einfach laufen. Der verlorene Sohn, auf den hat der Vater gewartet und gewartet und gewartet, bis er endlich mal nach Hause kommt. Gott wartet auf uns. Also, gib dich nicht auf und gib auch niemand auf. Du hast einen ganz großen Auftrag. Es gibt Leute, die werden schwach, die resignieren, die werden mutlos. Ich denke nur an den lieben Bruder Markus in der Bibel. Der Markus, Paulus, die Berge sind so steil, die Schwierigkeiten, der Kampf, ach, du gehst mir zu schnell. Der hat sich getrennt. Aber später schreibt der Apostel Paulus, bringt mir den Markus wieder mit, der war mir nützlich. Weißt du, von dem hat er sich getrennt mal. Vielleicht müssen wir manchmal uns von dem einen und anderen trennen, aber der kommt wieder zurück, der war mir nützlich. So, lebe ein Leben der Hingabe, der Auferstehung, gib dich nicht auf, das ist die Botschaft. Im Geistleben heißt es für mich persönlich, nicht zu resignieren. Weißt du, manchmal habe ich Schwierigkeiten, manchmal habe ich Kämpfe, manchmal bin ich traurig, manchmal bin ich mutlos, manchmal sehe ich kein Licht, manchmal bin ich im Dunkeln, im Tunnel und frage, wie lange muss ich da noch krabbeln, aber ich mach weiter. Christen sollen weitermachen, sich nicht aufgeben. Das ist Auferstehungsleben. Stell dir mal vor, wie schwierig das war für Jesus, aus dem Grab herauszukommen, diesen Stein von innen wegzurollen. Nicht nur von außen, sondern von innen. Überleg einmal, die Lösung deiner Probleme passiert von innen und von innen musst du den Stein wegrollen. Von innen musst du das Siegel brechen. Von innen musst du die Wächter verscheuchen. Von innen musst du einfach das Werk der Erlösung tun. Das Werk passiert von innen, vom Grab, da steht der Heiland auf und die Leintücher werden schön sauber zusammengelegt. Das passiert alles im Grab. Und dann steht er auf und dann macht er weiter. So, gib dich nicht auf. Im Geistleben heißt es, immer wieder von Gott neue Impulse bekommen, immer wieder inspiriert zu werden, immer wieder neu motiviert zu werden. Guten Morgen, Heiliger Geist! Das ist, was die Christen tun sollen. Nicht, oh Gott, schon wieder ein Tag? Nein, wenn es nur wieder Abend wäre. Vergiss auf den Abend zu warten, freu dich auf den Morgen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und lass uns fröhlich sein. Einfach weitermachen, sich nicht aufgeben, nicht resignieren, auch wenn es vielleicht Tränen fallen, auch wenn manchmal Schwierigkeiten auftreten und dergleichen. Gib dich nicht auf und werd nicht so leichtfertig. Resignier einfach nicht, wenn mal irgendwas dir in die Quere kommt, was du nicht erwartet hast, was du nicht geglaubt hast. Und es kommt immer anders, als gedacht hast. Plötzlich, es begab sich. So wahre Christen, sie führen ein Leben der Auferstehung, des Aufstandes. Ja, die rebellieren gegen Tod und Teufel, die nehmen nicht den Tod hin und sagen, Tod, scher dich, geh weg von mir, ich hab mit dir nichts zu schaffen, du bist nicht mein Freund. Du musst also viele negative Dinge als deine Feinde behandeln, nicht nur sie lieben. Weißt du, es gibt Feinde, die du nicht lieben darfst. Du darfst den Teufel nicht lieben. Oder denkst du, dass du den Teufel lieben solltest? Der Teufel, der wird nicht geliebt. Oder ich habe schon jemanden gehört, oder so Alpha-Söhne hat einmal gebetet, lieber Gott, lass auch den Teufel selig werden. Ich habe kein Interesse, dass der Teufel im Himmel ist. Der wird mir alles verderben dort, wenn der dorthin kommt, wenn er noch selig wird. Also, ich glaube nicht an die Seligkeit des Teufels. Der gehört in die Hölle, der gehört im Pfuhl, dort für das ewige Feuer, das für ihn vorbereitet ist. Wahre Christen, sie geben sich nicht mit dem Negativen ab. Sie leben im Geist und sie wollen das Negative gar nicht haben. Sie sind gegen jede Ungerechtigkeit, sie sind gegen jede Lieblosigkeit, sie sind gegen jede Lüge, gegen jede Bevormundung. Sie nehmen nicht alles hin. Wahre Christen akzeptieren nicht alles, was so ihnen serviert wird. Sie sagen, nee, danke, das essen wir nicht. Das ist nicht unser Geschmack. König, du kannst selber das essen. Kinder Gottes leben zielbewusst. Kinder Gottes schauen nach vorne und sie wollen nicht das Negative. Wir müssen wählerisch werden. Lebe das Auferstehungsleben, lebe im Geist. Und Menschen, geistliche Menschen, die fressen nicht alles. Die fressen nicht alles, die schlucken auch nicht alles. Die nehmen nicht alles hin. Die respektieren nicht alles. Die lassen nicht alles durch. Die sagen, nee, das kommt bei mir gar nicht in Frage. Weißt du, wir müssen lernen, einfach ganz energisch gegen die Sache ankommen, so wie die 3, 4 Jünglinge dort in Babylon. König, von deiner Speise wollen wir nichts haben. Wir trinken lieber Wasser und Gemüse. Gib uns lieber Wasser und Gemüse und so weiter. Ja, aber das kann man nicht, das essen keine Königskinder. Doch, 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 doch. Lass uns mal probieren, 10 Tage. Und nach 10 Tagen waren sie klüger und weiser, wie alle anderen Chaldeer, die dort lebten. Also, versuch einmal ganz bewusst zu leben. Und du wirst merken, wenn in dem Augenblick, wo du anfängst, bewusst zu leben, entschieden zu leben, gegen den Strom zu schwimmen, du wirst viel gescheiter, viel klüger, viel stärker. Ja, und Gott will uns stark machen, und zwar in jeder Hinsicht, in jeder Form. Nimm nicht alles hin, glaub nicht alles, akzeptier nicht alles, schluck nicht alles, heißt nicht alles gut. Also Kinder Gottes lassen sich nicht bevormunden, wahre Kinder Gottes, die lassen sich nicht manipulieren, sie glauben auch nicht alles, sie prüfen zuerst. Weißt du, in dem Augenblick, wo du Kind Gottes wirst, du wirst plötzlich kritisch, ein sehr kritischer Mensch. Du prüfst, sagt er die Wahrheit? Steht das wirklich in der Bibel? Wahre Christen sind also Menschen des Aufstandes. Die führen ein Auferstehungsleben. Die sind anders als Tote. Mit den Toten kannst du alles machen, was du willst. Tote Christen, die kannst du einbalsamieren, kannst sie zu Mumien machen, kannst eincremen. Du kannst mit denen machen, was du willst. Aber mit lebendigen Menschen, mit lebendigen Seelen, mit denen kannst du nicht alles machen, was du willst. Und deshalb sei ein lebendiger Christ, ein lebendiger Zeuge Jesu Christi und lass dir nicht alles gefallen und mit dir alles machen. Da fordere ich auf, einfach widerstehe dem Zeitgeist, widerstehe der öffentlichen Meinung, widerstehe dem Trend und sage, ich muss nicht alles machen. Wenn alle so mager und dürr sein wollen, lass sie dürr sein. Und wenn andere dick und fett sein wollen, lass sie fett sein. Kümmere dich nicht. So, lass dich von dieser Gesellschaft nicht vereinnahmen. Und wer mit dieser Gesellschaft geht, der geht mit der Gesellschaft unter. So war es immer. So ist es immer gewesen. Ich habe für viele Christen Angst und ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Die machen alles mit, alles, was man ihnen sagt. Nein, du musst aufhören, das alles zu machen, was man dir sagt. Du musst deinen Kopf einschalten, du musst deine eigene Meinung haben. Du musst selbst entscheiden können. Und Menschen, die im Geist leben, die dieses Auferstehungsleben leben. Und ich schaue, Jesus, der Auferstandene, der ging durch verschlossene Türen. Der hat sich nicht aufhalten lassen. Der erschien, wann er erscheinen wollte und er ging wieder, wenn er gehen wollte. Viele Christen, sie verplempern ihr Leben. Einfach für nichts und gar nichts. So wie der verlorene Sohn. Sie haben so große Verheißungen, so große Zusagen, so vielfältige Möglichkeiten. Aber sie nützen die vielfältigen Möglichkeiten nicht. Deshalb, lebe im Geist und fang an, das zu nützen, was Gott dir gegeben hat. Vielleicht hast du nur eine Gabe, eine einzige Gabe. Die reicht schon vollkommen aus, etwas Großes zu bewirken. Verprasse nicht dein Erbe, wie die anderen es tun. Lebe sinnvoll, gestalte dein Leben sinnvoll. Hau nicht alles auf den Kopf. Du solltest wirklich verantwortlich leben. Wir haben gestern über das Wort gesprochen. Jedes Wort ist wichtig. Jedes Wort hat Gewicht. Jedes Wort lenkt uns. Jedes Wort steuert uns in eine bestimmte Richtung. Die Worte sind Mächte. Und das, was wir sagen, das geschieht. Und was wir nicht sagen, das geschieht nicht. Also wir haben einen Auftrag zu sagen Ja oder Nein. Ja, ja und Nein, Nein. Weißt du, du musst manchmal ganz knapp sein. Auferstandene Menschen, die dieses Leben im Geist leben, die sind sehr knapp manchmal. Ja, ja, nein, nein. Die sagen nicht viel, aber das, was sie sagen, das hat Hand und Fuß. So, wie sieht dein Leben aus? Lebst du nur von Verlusten? Abbauen, abnehmen, loslassen? Gewiss, wir müssen Dinge loslassen, die negativ sind. Aber wir sollten nicht alles loslassen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Halte deine Berufung, halte deine Erwählung, halte deine Heilsgewissheit, behalte diese Dinge. Wahre Christen, sie leben bitte verzeiht mir, wenn ich sage, ein abnormales Leben. Die leben nicht mehr wie der Durchschnitt, wie die Masse, wie die nominellen Menschen. Die leben ein außergewöhnliches Leben. Die stehen auf vielleicht um Mitternacht und fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Da, wo die anderen schlafen gehen würden. Da stehen sie auf und sagen, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Da bebt die Erde. Da wachen die Gefangenen auf, wie Paulus in Philippi. Weißt du, um Mitternacht. Menschen, die auferstanden sind, plötzlich raffen sie sich auf und plötzlich singen sie, beten sie, loben Gott und preisen Gott. Und Gott verändert die Dinge. Um Mitternacht. Und alles Große passierte immer dann, wo die anderen gar nicht gedacht haben, dass was passiert. Um Mitternacht. Um Mitternacht. Gott wirkt zu Zeiten, wo die anderen einfach sagen, lass, komm, vergiss es, ist alles vorbei. Lebe im Geist, lebe das Auferstehungsleben. Konzentriere dich auf das Wesentliche, auf das Wichtigste, um was es wirklich geht. Verplempere nicht dein Leben mit Nichtigkeiten, mit Nebensächlichkeiten, mit Krankheiten, mit Bagatellen, die sowieso vorbeigehen. Weißt du, wenn du tot bist, interessiert sich die Krankheit nicht mehr für dich. Interessieren sich die Probleme nicht mehr für dich. Wenn du einmal tot bist, fragt niemand mehr, ja, was ist mit deinem Tumor, was ist mit deinem Krebs, was ist mit dem Ausschlag und was ist mit dem und jenem. Da fragt niemand, das ist alles vorbei, das lässt du hier, das lässt du auf diese Welt. Aber das, was wesentlich ist, was wichtig ist, das bleibt in der Ewigkeit. Deshalb jage nach dem vorgestreckten Ziel das, was wichtig ist. Was ist wichtig in dieser Welt? Was nützt es, wenn man alles gewinnt, alles hat und das Heil verliert, seinen Frieden verliert, kaltes Herz hat, dass man nicht mit dem Leben zurechtkommt? Lebe ganz bewusst, zielbewusst. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die haben zu viele Ziele. Das möchte ich haben und das möchte ich haben und das möchte ich mal erreichen. Und was letztendlich unterm Strich, sie erreichen gar nichts. Haben nur ein Ziel. Und ich möchte dir als Christ, als Pastor, als Prediger dir ein Ziel vor Augen malen, das ist das ewige Leben. Jaget nach dem vorgestreckten Ziel, nach dieser himmlischen Berufung. Weißt du, wir sind hier ergriffen vom Heiligen Geist, wir sind hier vom Feuer Gottes ergriffen und wir jagen nach und ich will noch mehr von diesem Leben, noch mehr von der Kraft Gottes, noch mehr von der Herrlichkeit Gottes. Fang an, zielbewusst zu leben. Und du musst nicht überall dabei sein, auf jeder Konferenz, bei jeder Tagung, bei jedem Seminar. Es ist schön, wenn wir die Möglichkeit haben, Seminare abzuhalten. Aber das Wesentliche ist, dass ich Jesus gewinne, dass ich Frieden habe und dass ich abends einschlafe und ich weiß, ich bin in Gottes Händen. Und wenn ich nicht mehr aufwache, ich bin bei Gott. Und wir werden eines Tages nicht mehr aufwachen. Lass uns mal da gar nichts vormachen. So, werde sehr kritisch, werde sehr wählerisch, lebe im Geist. Viele Menschen, sie lassen sich von allen möglichen Dingen treiben und jagen, aber das Wesentliche ist, dass du innen drin glücklich bist. Das Wesentliche ist, dass du innen drin Frieden hast. Das Wesentliche ist, dass du innen drin Freude hast. Dass du innen drin weißt, oh, weißt du, egal, wenn dieses Leben zu Ende geht, ich habe noch ein anderes Leben, ein noch ewiges Leben, noch bleibendes Leben. Dieses Leben geht nicht zu Ende. So viele, die im Geist leben, die das angefangen haben, das war sehr wunderbar, aber da kommen Dinge, da kommt der Teufel nämlich zu einem und sagt, du horch mal, nicht so extrem, nicht so fanatisch, nicht so verrückt und so weiter. Und dann, da kommt die fromme Feuerwehr und die versucht ja, das alles so zu dämpfen, nicht so heiß. Nein, wir wollen alles haben oder gar nichts. Nur die Leute, die extrem sind, die fanatisch sind, die aufs Ganze gehen, die gewinnen auch alles. Leute, die es alles denken mitzunehmen, die keine Scheuklappen haben, die nicht auf ein Ziel sich konzentrieren, die nicht bewusst leben, die erreichen nichts. Schau die Gesellschaft an, schau die Menschen an. Schau die, die so da mitmachen und dort mitmachen und dieses mitmachen und jenes mitmachen, die überall dabei sind, sind eigentlich nirgends dabei. So, lebe im Geist, lebe im Feuer Gottes, lebe unter der Leitung des Heiligen Geistes, denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes, leitet. Die also diese Leitung haben, Inspiration haben. Die wissen, was passiert. Die wissen, was Sache ist. Die wissen, um was es wirklich geht, die der Geist Gottes leitet. Das ist dieses Auferstehungsleben, wozu ich dich ermutigen möchte. Ich möchte dich nicht ermutigen, nur komm in die Versammlung, komm in die Gemeinde, dann wird alles gut werden. Nein, du musst vom Geist Gottes geleitet werden. Auf Anregung des Heiligen Geistes kam Simeon in den Tempel. Weißt du, es kann sein, dass du in die Versammlung kommst und es ist kein Pastor mehr da. Und die Stühle sind leer und kein Mensch mehr da. Und es sind alle ausgewandert, alle entrückt. Es kann alles passieren. Es kann alles passieren. Deshalb, du musst auf die Leitung des Heiligen Geistes achten. Was sagt der Geist? Dir, ganz persönlich. Und dass du just in time, im richtigen Augenblick, am richtigen Platz bist, das richtige Wort hörst, dieses Rema-Wort, vom Heiligen Geist inspirierte Wort. Vielleicht bist du heute zufällig hier, aber du bist nicht zufällig. Gott arbeitet nämlich an deinem Herzen. Gott will dich erreichen. Er steht an deiner Tür und klopft an. Und wenn du die Tür auftust, dann wird er zu dir kommen, dass du im Geist wieder anfängst zu leben. Du hast das Feuer gehabt, du warst brennend im Geist, aber irgendwas hat dich lau und träge gemacht und dich gedämpft, dich entmutigt. Und ich weiß, immer wieder brauchen wir so eine Vitaminspritze. Also ich brauche sie. Immer wieder. Immer wieder brauche ich so einen Stups, so einen Anschubs und sagen, Johannes, steh auf, mach weiter. Die Sache ist wert, dass man weitermacht. Lebe das Auferstehungsleben, lebe unter der Salbung Gottes. Das heißt, dass du von oben inspiriert bist, nicht mehr vom Tod, nicht mehr von der Vergangenheit, nicht mehr von der Geschichte. Der auferstandene Christus, der lebte nicht mehr von dem, was da war. Die haben mich gekreuzigt. Weißt du, er wird keinem einzigen Wort erwähnt. Die haben mich gekreuzigt. Der lebte nicht mehr der Geschichte. Das Auferstehungsleben bedeutet für mich persönlich nicht mehr mit seiner Vergangenheit leben. Ich bin aufgestanden von diesen ganzen negativen Dingen, von der Verletzung, von der Verhöhnung, von der Verspottung, von der Demütigung. Jesus ist gedemütigt worden und er lebte ein Auferstehungsleben. Er ging nicht zu dem Herodes und Pilatus und hohen Priester und sagte, guck mal, was ihr mir alles angetan habt. Bitte bittet mich um Vergebung. Ich will euch vergeben. Nein, der hat sich um die gar nicht gekümmert. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Lasst die schimpfen. Lasst sie weiter spotten und lasst sie weitermachen. Das ist Auferstehungsleben, dass man nicht mit der Vergangenheit weitermacht. Die Vergangenheit total abtrennen. Als mein 11. Enkel geboren wurde, hat mein Sohn angerufen, Papa, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe die Nabelschnur durchgeschnitten. Ich durfte die Nabelschnur von meinem Sohn durchschneiden. Das war was ganz Großartiges für den. Ein Erlebnis, das habe ich auch nicht gehabt. Weißt du, das habe ich nicht erlebt. Aber er durfte die Nabelschnur durchschneiden. Und du sollst deine Nabelschnur durchschneiden von dieser Welt, dich abnabeln. Du gehörst nicht mehr dieser Welt. Du bist ein Bürger des Himmels. Das ist Auferstehungsleben. Nicht mehr von der Mama und was weiß ich da, Mutterkuchen oder Vaterkuchen oder welchen Kuchen auch immer. Nein, ich lebe jetzt vom Geist, von Gott. Ich stehe auf meinen eigenen Füßen, ich kämpfe meinen eigenen Kampf. Die Sache ist jetzt meine Sache, nicht mehr da was ich da mitgebracht habe auf dieser Welt, wo ich da angenabelt bin und angedoppt bin. Du musst dich abnabeln. Christen müssen sich abnabeln und lernen sich abzunabeln von der Gesellschaft, abnabeln vom Pastor, abnabeln vom Bruder, abnabeln von der Schwester. Das ist so wichtig. Wir gehören zusammen, aber ich bin abgenabelt. Und es ist so wichtig, sich abnabeln zu lassen. Und wenn du dich nicht abnabeln lässt, dann muss der Heiland kommen und dich da abnabeln. Das tut weh. Das tut weh, wenn du so im hohen Alter endlich mal dich abnabelst. Manche Söhne und manche Töchter, vor allem Söhne, sind noch nicht abgenabelt von ihrer Mutter. Und deshalb, sie kriegen keine Frau, sie können das Leben gar nicht gestalten, weil sie nicht abgenabelt sind. So Muttersöhnchen. Christen, Menschen müssen sich abnabeln. Praktisch und auch geistlich. Und das ist Leben im Geist. Jetzt muss ich auf mich selber aufpassen. Jetzt muss ich auf mich selber Acht nehmen. Jetzt muss ich selber mich konzentrieren auf das Wesentliche. Jetzt werde ich nicht einfach nur künstlich ernährt. So viele möchten gerne künstlich ernährt werden. Das ist bequem. Es wird einfach in die Adern eingeflößt. Geistliche Speise, der Heilige Geist. Vergiss es. Nein, jetzt muss ich selber den Herrn suchen. Jetzt muss ich selber um das tägliche Brot ringen und kämpfen. Gib uns unser tägliches Brot uns heute. Ja. Auferstehungsleben. Leben im Geist. Weißt du, das ist etwas ganz Neues, eine ganz neue Existenz. Ich lebe jetzt im Geist. Ich warte, was der Geist mir sagt. Und wenn er mir nicht sagt, das ist auch, dann sagt er auch mir was. Dann muss ich warten. Weißt du, wir sind manchmal so ungeduldig. Heiliger Geist, sprich, rede, Herr, ich höre. Aber Gott sagt, warte, mein Kind, sei ruhig. Und Gott will uns zur Ruhe bringen. Viele sind so nervös. Und deshalb, weil sie so nervös sind, kann Gott gar nicht zu ihnen sprechen. Wir müssen ganz ruhig hinsitzen, am Bach Krit warten wie der Elia und warten, bis Gott wieder so einen Raben schickt. Und Gott muss den Raben schicken mit dem Schnitzel. Gott muss es tun. Ich kann nicht zwingen und sagen, Rabe, komm, bitte schneller, beeil dich, ich habe schon Hunger. Nein. Der Herr gibt es zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit. Erst wenn wir es brauchen, wenn wir soweit sind. So, Auferstehungsleben ist einfach auf den Herrn warten. Den Herrn suchen. Und sich vom Geist Gottes leiten lassen. Und zwar jeden Tag ganz neu. Du stehst morgens auf und sagst, Gott, was ist heute dran? Was hast du vor mit mir? Was möchtest du mit mir? Denn wir sind jetzt nicht mehr Menschen von dieser Welt, sondern wir sind Bürger der anderen Welt. Wir leben nach ganz anderen Gesetzen, nach ganz anderen Prinzipien, nach ganz anderen Methoden. So, du bist aufgewacht. Es ist ein Unterschied, ob du schläfst oder wach bist. Wenn du wach bist, dann entscheidest du, wo du hingehst und wie es weitergeht. Dann wirst du von deinem inneren Drang geleitet, von deinem inneren Rhythmus, so, von deiner inneren Einstellung. Und du fragst dich, was ist heute dran? Was habe ich alles so vor? Was will mein Herz? Was habe ich geplant heute? Was ist heute dran? Vom Geist geleitet sein ist nicht nur, ich warte und warte und warte und warte und da kommt nichts. Nein, ich muss mich selbst entscheiden. Und das ist vom Geist geleitet zu werden. Gott, der Heilige Geist gibt meinem Geist Zeugnis, das und das und das und das und jenes ist dran. Und wenn ich nicht weiß, dann bete ich, und hört mir gut zu, bete ich in anderen Sprachen, in Zungen. Ich bin ein Pfingstler. Ich glaube an die Kraft des Heiligen Geistes und dann bete ich so lange in Sprachen, bis ich eine Antwort bekomme. Und da kriege ich vielleicht ein Stichwort, einen Impuls, eine Idee, einen Gedanken. Oder vielleicht sehe ich dann plötzlich ein Bild, da rumort es, da kocht es, da brüllt etwas, da geht etwas hoch oder geht was ein. Gott zeigt bestimmte Dinge, wenn ich im Geist bete. Die Bibel sagt uns und zeigt uns einen Weg, also dieses neue Leben, dieses Leben im Geist, dieses Auferstehungsleben, ich will im Geist singen, ich will im Sinn singen. Also es hängt alles von meinem Willen ab. Wenn ich das nicht will, können keine 10.000 Götter und keine 10.000 Teufel etwas bewirken, wenn ich nicht will. Aber ich will im Geist singen. Ich will im Sinn singen. Ich will meinen Gott loben und preisen. Ich will. So, es hängt mit meinem Willen sehr viel ab. Von meinem Willen sehr viel ab. Viele Christen, die leben, aber die werden mehr gelebt, als dass sie leben. Sie werden von anderen gelebt. Weißt du, der Auferstandene, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Die lassen sich also immer wieder so vereinnahmen. Aber Jesus lässt sich, der Auferstandene lässt sich nicht mehr vereinnahmen. Der führt sein eigenes Leben. Der gestaltet sein Leben so, wie er es sieht, wie es für richtig ist, wie der Vater es gewollt hat. Jetzt lebt er nicht mehr nach seinen menschlichen, irdischen Plänen. Jetzt ist er Gottes Sohn. Zuerst war er Menschensohn. Christen, die sollten im Geist leben. Die sollten wieder auffallen. Die sollten wieder was Besonderes sein, hervorstechen. Das sind Christen. Also, ich möchte kein Larifari-Christ sein, so allgemeine, so wie alle, katholisch, evangelisch, pfingstlerisch, baptistisch, methodistisch, was weiß ich sonst. Nein, ich möchte etwas Besonderes sein. Ich möchte ein Heiliger sein. Oh, oh, ein Heiliger. Ja, stell dir mal vor, unter uns sitzen Heilige, tatsächlich, ist nicht übertrieben. Schreib an die Heiligen zu Korinth, schreib an die Heiligen zu Rom, schreib an die Heiligen zu Galatien. Wir sind Heilige, auch wenn wir noch nicht vollkommen sind. Aber Christen stechen hervor. Die leben nicht ein allgemeines, nominelles Leben. Die sind was Besonderes. Die halten sich zumindest wie was Besonderes. Sollten es auch sein. Sie sind Salz und Licht in dieser Welt. So sagt uns die Bibel. Ihr seid das Salz der Erde. Stell dir mal vor, du bist so Salzkörnlein. Bist Natrium. Ja. So ein Salzkörnlein. Ihr seid das Salz. Jesus betont, ihr zwölf dort. Meine Jünger, ihr seid das Salz dieser Erde. Ihr seid. Christen sind es. Ob die Welt es glaubt oder nicht, ob es annimmt oder nicht, ist es egal. Aber sie sind es. Ihr seid. Nicht die Ungläubigen. Ihr seid das Salz der Erde. Und sobald Salz irgendwo hinkommt, hält einfach die Fäulnis auf, das Verderben auf. Ein Körnchen Salz wirkt Wunder. Und Christen, wo sie hinkommen, die wirken Wunder. Zu jemandem habe ich diese Tage gesagt, hör mal, ja, mein Mann ist krank. Habe ich gesagt, kein Problem, du bist hier im Gottesdienst gewesen. Geh nach Hause, leg deinem Mann die Hände auf. Ja, ich bin nicht berufen. Versteht? In der Bibel heißt, die da glauben, die werden auf Kranke die Hände legen. Die nicht glauben, sollen sowieso lassen. Die leben sowieso ein Leben, das gar nicht im Geist ist und gar nicht auferstehungsmäßig ist und gar nicht christlich ist. Aber die da glauben, sie werden auf Kranke die Hände legen. Da steht nicht, was für Gebete sprechen werden. Ob es Vater Unser oder Psalm 23. Auf Kranke werden sie die Hände legen. Und es wird besser werden mit ihnen. Es wird besser werden mit ihnen. Du bist Salz. Du hältst das Verderben auf. Oder du gehst nach Hause und bei dir zu Hause brennt das Haus. Dann nimmst du einen Schlauch und fängst an zu löschen. Du tust etwas. Du unternimmst etwas, du löst die Veränderung aus. Wir sind das Salz der Erde. Christen leben ein Auferstehungsleben, die im Geist leben, die lassen sich nicht gehen, die lassen sich nicht treiben, die lassen sich nicht einfach mit sich machen, was die anderen wollen. Die sagen, nee, danke, mit mir nicht. Die sind salzig. Die sind salzig. Und die haben so ein Geschmäckle, sagt der Schwabe. Die haben ein Geschmäckle. Die wecken noch mehr. Weißt du, wenn du so Salz auf der Zunge hast, dann kriegst du noch mehr Durst. Und wenn Christen mit Nicht-Christen zusammenkommen, die wecken das Interesse, und zwar im positiven Sinne. Was ist mit dem los? Was hat der? Was hat er denn gemacht? Christen wecken das Interesse der Ungläubigen. Und deshalb, wenn ihr zusammenkommt, wir sollen Lobgesang haben, wir sollen das haben, wir sollen das haben. Und dann wird der Ungläubige fragen, was ist mit euch los? Ja, mit uns ist was passiert. Christus ist in unserem Leben eingezogen. Salz verhindert das Verderbnis, den Untergang, und sagen, nein, bitte Herr, halte das Gericht auf, halte das Verderben auf. Die halten das auf. Unsere emporgehobenen Hände, betenden Hände, die halten die Dinge auf. Wir sollen vielmehr unsere Hände aufstrecken. Nicht nur Hilfe, sondern Lob und Dank. Und dann den Herrn preisen und vorwärts gehen mit emporgehobenen Händen. Paulus sagt, ich will, dass Männer an allen Orten, nicht Waschlappen, Männer an allen Orten Hände hochhalten und Gott loben und preisen und beten. Und Frauen dürfen mitbeten. Die dürfen auch ihre Hände strecken. Und Gott wird handeln. In dem Augenblick, wo Moses seine Hände hochhob, siegte das Volk Gottes. Du weißt gar nicht, wie stark deine Hände sind. Vielleicht bist du ein Feigling. Vergiss es. Lass es. Bleib ein Feigling. Aber du solltest zu Hause in deinem Wohnzimmer hinter verschlossenen Türen deine Hände hochhalten und du wirst sehen, wie siegreich du bist, wie stark du bist, wie mächtig du bist, wie der Herr mit dir ist, was Gott alles durch dich wirkt. Du solltest es mal probieren. Dann kannst du sagen, das funktioniert nicht. Also ich bin ein Mensch, der immer das probiert und immer experimentiert. Und erst dann glaube ich, ist es wahr oder nicht wahr. Zuerst probier mal aus. Hast Probleme? Hast Nöte? Hast Schwierigkeiten? Egal, was passiert, heb deine Hände hoch und sagst, Jesus, in deinem Namen nehme ich das nicht an. Zurück, weg, 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 weg. Ja, da machst du so viel Wind. Und dann vibriert die ganze Erde am Schluss. Du solltest mutig sein, weißt du, nicht dich einschüchtern lassen. Das Auferstehungsleben, das Leben im Geist, ist nicht ein schüchternes Leben. Hab Angst, Leute, passt auf, das könnte was passieren. Nein, lass was passieren. Du bist der Mensch, der was auslöst, der was passieren lässt. Ich ermutige dich nur. Machen musst du es. Ich tue das für mich. Ich nehme nicht alles hin und ich preise Gott und sage im Namen Jesu, weg, 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 weg. Und Gott, hilf mir, halt mich. Stärke mich, steh mir bei. Deshalb, wir dürfen also stark und mutig und kühn sein. Und Gott gab uns einen Geist nicht der Verzagtheit, der Mutlosigkeit, der Feigheit, sondern er gab uns den Geist der Besonnenheit, der Kühnheit. Und weißt du, was Kühnheit ist? Stehst hin, tust so, als ob. Obwohl dein Herz bibbert, obwohl du Angst hast. Aber du stehst und du zeigst ihm die Zähne. Und knurrst und jagst Schrecken ein. Wir müssen einfach mal kühn werden. Kühn, kühn. Geh nach raus und guck im Wörterbuch, was kühn bedeutet. Kühn sein, mutig sein, entschlossen sein. So wie ein Salzkörnlein. Matthäus Kapitel 5, Vers 13. Wenn aber der Salz kraftlos, fade geworden ist, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird und von den Menschen zertreten wird. Also kannst nur noch Zement draus machen. Das ist für gar nichts mehr nützlich. Also das Salz kann fade werden und so weiter, wenn es nicht gebraucht wird, wenn es nicht eingesetzt wird, wenn es nicht verwendet wird. Deshalb, du musst ständig in Verwendung sein. Dieses Auferstehungsleben muss ständig umgesetzt werden. Was sich nicht bewegt, stirbt. Geht ein. Echte Christen behalten ihre Kraft, indem sie ständig was tun, ständig sich teilen, ständig weitergeben, ständig was produzieren, ständig was sagen. Die stehen nicht nur auf dem Fleck und sagen, lieber Gott, ich weiß nicht, wie soll es weitergehen. Oh, Heiland, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Nein, die stehen auf und schwimmen gegen den Strom und widerstehen dem Teufel. Was heißt das? Widersteht, so flieht er von euch. Wenn du nicht widerstehst, macht er mit dir, was er will. Hampelmann, Fußball. Ja, der spielt mit dir, wenn du nicht widerstehst. Aber du musst lernen, widersprechen im Namen Jesu. Ich betone, echte Christen haben ein Format. Die Auferstandenen, die leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Also so knallhart ist der Herr Jesus Christus. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 bis 5, das zeigt sich, was ein Christ ist, gegen was er alles zu kämpfen hat, was so ihm entgegenweht und entgegenwirkt. Und du musst gegen all diese Dinge entgegenwirken und sagen, nein, das nehme ich nicht an, das akzeptiere ich nicht. Wir müssen mehr Nein sagen als Ja sagen. Das ist das Leben, leider, leider Gottes. Du musst mehr Nein sagen und du musst mehr einfach widerstehen, als du bisher je gedacht hast. Und je länger du lebst, desto mehr Dinge kommen auf dich zu. Der Teufel schont dich nicht. Satan begehrt euer, sagt Jesus einmal. Und er versucht euch zu sieben und zu erschüttern. Wir gehen ja in eine Welt der Erschütterung, aber wir haben Kraft. Auferstehungskraft, Glaubenskraft, Siegeskraft. Den Heiligen Geist. Was glaubst du, wozu wir den Heiligen Geist bekommen haben? Ihr sollt meine Zeugen sein. Was heißt das? Wir sollen so sein wie Jesus. Wir sollen Jesus verkörpern. Jesus realisieren in dieser Welt, in der wir leben. Lass sie mit dir nicht machen, was die Leute alles machen möchten. Lerne, dein Leben zu leben. Das ist Auferstehungsleben. Weißt du, so leb nicht mehr irdisch, leb nicht mehr der Masse, leb nicht mehr der Gesellschaft. Lass dich nicht von den Massenmedien berieseln und so weiter, was alles da in den Massenmedien gezeigt wird. Weißt du, da wird so viel Quatsch und so viel Unsinn gezeigt in den Massenmedien. Da werden die Leute so verarscht, Entschuldigung, auf Deutsch gesagt. Die werden so in die Irre geführt. Du hörst nur das, was du hören sollst. Du siehst nur das, was du sehen solltest und so weiter. Und du hast keine eigene Meinung mehr. Menschen, die im Geist leben, die bilden ihre eigene Meinung. Die schalten ihren Kopf ein und die denken mit. Und die denken, das kann doch nicht alles wahr sein. Wo kommen denn die ganzen Terroristen her? Siehst du, die denken ein bisschen mehr mit, als dass sie nur konsumieren. Und was die da im Reichstag uns servieren oder sonst wo in Washington oder Moskau servieren, die glauben nicht alles. Die bilden sich ihre eigene Meinung. Das ist Auferstehungsleben. Die lassen sich nicht von dem Zeitgeist treiben. Oder alles, was da eingeführt wird. Reich Gottes ist nichts für bequeme Christen, die so gemütlich sagen, ach, weißt du, wir möchten beten und singen, wir möchten uns nur erbauen im Geist. Nein, Christen, die suchen Feuer, die sind hungrig, die sind durstig. Ich werde nie vergessen, als wir mit Pfingstbewegung in Berührung kamen, mit Pfingstler, weißt du, wir sind mit Leuten zusammengekommen, plötzlich kam jemand in unsere Versammlung und wir haben gemerkt, Mensch, die haben mehr als die ganzen Leute, was wir schon kennen, von Land auf, Land ab, die haben Feuer, die haben Pep. Und dann haben gesagt, Brüder, wir möchten mehr von euch haben. Kommt zu uns rüber. Und dann kamen sie zu uns rüber und haben, aber die waren gar nicht von da, wo wir wohnten. Die waren von Dingolfing. Wir wohnten damals in Passau. Und die waren von Dingolfing. Und dann sind wir, nachdem wir gemerkt haben, die haben mehr. Wir sind 120 Kilometer gefahren bis nach Dingolfing und wir wollten erfahren, was haben die überhaupt? Was ist mit ihnen los? Und wir sind manchen Sonntag, Auto voll bis nach Dingolfing in Gottesdienst gefahren von Passau, weil wir wollten mehr von Jesus, vom Heiligen Geist. Nicht nur das Wort, weißt du, Wort und Geist. Wort und der Herr Jesus. Wort und das Feuer Gottes. Weißt du, das Evangelium ist eine heiße Speise, die muss heiß gegessen werden. Nicht nur so ein bisschen aufgewärmt. Also ich lade dich ein. Wenn du Hunger bekommst, komm, fang an, Gott zu suchen, auch wenn du 120 Kilometer fahren musst. Einfach um die Wahrheit kennenzulernen. Und wir sind so froh, dass wir die Brüder kennengelernt haben, die uns den Weg gezeigt haben. Es gibt mehr Geschwister, als was wir nur haben und denken, dass wir entdeckt haben. Wir haben gedacht, wir sind schon getauft. Was weiß ich, wie heilig wir schon sind. Aber wir haben gemerkt, es gibt noch mehr. Dieses Auferstehungsleben, das zeigt, weißt du, wenn du anfängst im Geist zu leben, du merkst, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, als nur auf die Straße rausgehen und ein bisschen singen und jodeln und jauchzen. Es gibt mehr, als nur Traktate verteilen. Es gibt mehr, als nur ein Gebet sprechen, wenn jemand krank ist oder sonst was. Es gibt mehr, als nur in Zungen reden. Es gibt mehr. Leute, ich möchte euch Appetit geben und hungrig machen. Es gibt mehr im Reich Gottes, als das Allgemeine, was man so in der Christenheit kennt. Lebe das Auferstehungsleben. Es ist kein billiges Leben, kostet etwas, aber man bekommt was dafür. Auch wenn es kostet und wenn du Opfer bringst, und je größer das Opfer, desto größer die Flamme. Es kostet was, aber Weißt du, gleichgültige Menschen, die finden das nicht. Aber Menschen, die aufs Ganze gehen, radikal sind, entschlossen sind, die werden es bekommen. Weißt du, es reicht nicht gerade, naja, ich komme in die Versammlung ab und zu mal einmal in einem Monat oder einmal in der Woche, es reicht mir. Also ich muss euch ehrlich sagen, mir reicht nicht einmal am Tag zu essen, ich muss dreimal am Tag essen. Und es reicht mir nicht einmal in der Woche zu essen oder einmal im Monat. Stell dir mal vor, ich würde nur einmal im Monat essen, wie dürr wäre ich da? Da gar nicht schlecht vielleicht. Aber weißt du, wir müssen regelmäßig essen. Das regelmäßig ist das Wichtigste. Und deshalb geistlich, auch geistlich. Wer im Geist lebt, wer das Auferstehungsleben lebt, der muss geistlich regelmäßig was zu sich nehmen. Vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist, von der Offenbarung, von Visionen, von Offenbarungen. Fang an, im Geist zu leben. Was ist das? Wandelt im Geist, steht in der Bibel einmal. Nicht im Fleisch. Weißt du, im Fleisch, da musst du bestimmte Dinge tun, das ist normal. Aber im Geist wandeln heißt es Dinge tun, die eigentlich für den Ratio, für den Verstand nicht normal ist. So etwas Abnormales. Du musst also loben und danken und preisen und Gott anbeten und Gott rühmen und was weiß ich. Das musst du tun, bis er antwortet. Also Gott ist kein Automat, wo ich oben was reinstecke und unten was rauskommt. Gott will gebeten werden, will gefragt werden. Sucht mich, so werdet ihr leben, sagt Gottes Wort. Sucht mich und ich muss Gott manchmal suchen. Gott, wo bist du? Bist du im Feuer? Bist du im Erdbeben? Bist du im Sturm? Wo bist du? Gott, wo bist du? Weißt du, bist du in der Gemeinde? Und manchmal ist Gott nirgendwo. Da, wo du allein bist, wo du bist. Und ich bin dir näher als die Luft, die du atmest. Ich bin in dir. Oh, Glory, Glory, Glory. Ich bin in dir. Und das ist, was Gott mir gezeigt hat. Ich muss Gott nicht irgendwo außerhalb suchen. Ich muss Gott nur nach innen suchen. Und da brauche ich innere Augen, innere Ohren, um das alles zu begreifen, zu bestehen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist nicht bei den Toten zu finden. Er ist nicht bei den Juden zu finden, nicht bei den Religiösen zu finden, bei den Gesetzlichen, Dogmatischen, bei den Fanatischen oder welche Leute auch immer sein mögen. Er ist dort nicht zu finden. Weißt du, er ist gar nicht bei den Religiösen. Er ist da, wo du bist. In deinem Alltag. In deiner Situation. Bei deinen Problemen. Dort ist er gegenwärtig. Da, wo du arbeitest, wo du leidest, wo du kämpfst, wo du Fragen hast, wo du nicht mehr weiter weißt. Und das ist das Leben mit Gott. Es ist so praktisch. Ich finde es ganz toll. Also, es ist nicht abstrakt, so philosophisch, theologisch. Nein, der liebe Gott ist so praktisch, da wo ich bin. Rufe mich an, ich will dich erretten. Das ist Leben im Geist. Ganz praktisch. Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Zeig mir, was soll ich da tun? Und vielleicht sagt der Herr, bestell die Zeitung ab, bestell das Radio ab, bestell das ab, bestell das ab. Das könnte passieren. Wenn Gott an einem wirkt, dann wirst du vielleicht zuerst mal alles abbestellen. Und dann erst wirst du raussuchen, was du bestellst und was du nicht bestellst, was du willst und was du nicht willst. Dann fängst du an zu sortieren. So, du lebst, fangst an, nach ganz anderen Grundsätzen, ganz anderen Philosophien leben. Du wirst plötzlich, ja, ganz andere Basis haben. Die ersten Christen, sie lebten in einem ganz anderen Leben. Sie haben alles verkauft, alles hingegeben. So waren die Urchristen. Und sie hatten alles gemeinsam. Niemand sagte, das ist mein Haus, mein Auto, mein Esel, mein Bock. Nein, sie haben alles gemeinsam gehabt. Und jeder hat das bekommen, was er gebraucht hat. Und weißt du, wenn du anfängst, im Geist zu leben, wirst du immer das bekommen, was du brauchst. Mehr brauchst du auch gar nicht. Mehr verkraftest du auch gar nicht. Mehr ist viel, was du hast. Deshalb, jeder bekommt das, was er braucht. Das ist Auferstehungsleben, also das Leben nach Pfingsten, nach der Himmelfahrt Jesu, nach der Verherrlichung Jesu. Weißt du, sie hatten alles gemeinsam. Das waren Christen. Sie hatten alles gemeinsam. Sie haben alles geteilt. Du könntest du nicht für mich beten. Ich habe Schwierigkeiten. Da hat einer gebetet, lieber Gott, berühre meinen Bruder, der hat Hexenschuss. Und so weiter. Und plötzlich, alles in Ordnung. Hat sich wieder eingerenkt. Wenn du anfängst, für andere zu beten, da passieren Wunder bei den anderen, aber bei dir nicht. Ich sage dir die Wahrheit. Bei dir nicht. Wenn wir nämlich andere segnen, andere werden gesegnet, aber ich nicht. Andere werden motiviert, aber ich nicht. Aber indem du gibst, es wird dir wieder, früher oder später, irgendwann wieder gegeben werden. Du wirst wieder beschenkt werden. Aber zuerst musst du geben. Zuerst musst du das Brot übers Wasser fahren lassen. Zuerst musst du den Zehnten bringen oder was auch immer ist. Zuerst musst du irgendetwas tun, loslassen und dann kommt zu dir hundertfach zurück. Aber das Geben ist zuerst eine wichtige Sache. Aber die meisten sagen, ja Herr, ich möchte gesegnet werden, ich möchte frei werden, ich möchte stark werden, ich möchte gesund werden, ich möchte groß werden, ich möchte, was weiß ich alles. Vergiss es, vergiss dich selber. Du musst dich selbst verleugnen. Du musst sterben am Fleisch, damit du im Geist auferstehst. Das ist Auferstehungsleben, im Geist leben, nicht mehr ich, nur noch Jesus und seine Sache und sein Reich und seine Welt und seine Sache. Hier lebten die ersten Christen das Auferstehungsleben. Sie ließen sich nicht festhalten von der Vergänglichkeit. Ja, das ist unser Geld. Wir haben das in der Gemeinde gebracht. Und was hat der Pastor damit gemacht? Was hat der Petrus damit gemacht? Was haben die Apostel damit gemacht? Die haben missioniert, die haben Missionare ausgeschickt. Die haben Gemeinde gebaut mit unserem Geld. Die haben das Geld nach Afrika geschickt. Oder sonst wo. Mit unserem Geld. Weißt du, sie haben nicht mehr auf ihr Geld geschaut. Sie haben es dahin gegeben. Sie haben es nicht wichtig genommen. Sich selbst nicht mehr wichtig genommen. Im Geistleben heißt es, sich selbst nicht mehr wichtig nehmen. Gar nicht. Egal, was springt mir dabei raus. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich Gott diene, mir springt manchmal nicht viel raus. Aber ich tue es trotzdem. Ihr habt Freude, wenn ich nach Hause komme. Dann sage ich immer wieder, Herr, heute war es nicht so gut, die Predigt, die hätte besser sein können. Ich hätte so und so und so sagen können. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht mehr zurücknehmen. Ich kann nicht mehr korrigieren. Wenn ich was schreibe, kann ich immer noch was korrigieren. Aber wenn ich losgelassen habe, wenn ich gepredigt habe und es in Internet gesetzt ist, kann ich nicht mehr zurückholen. Dann lass, Herr, es ist genauso. Weißt du, man ist vorher immer schwanger. Man trägt es im Herzen und man betet und sagt, lieber Gott, lass es gut werden, lass es recht werden. Und dann ist das Baby da. Und dann kannst du nicht mehr anders machen. Dann ist es, was es ist. Dann ist es, was es ist. So im Geistleben ist Gott alles überlassen. Gott die Ergebnisse überlassen. Einfach im Geist leben heißt, jetzt Herr, wach du über mein Wort, wach du über die Gedanken, wach du über die Arbeit, die ich getan habe, wach du über die Samenkörner, die ausgestreut worden sind. Ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt. Das ist im Geist leben. Ich muss nicht die Leute überzeugen und sagen, hör doch mal endlich auf zu zweifeln, fang an zu glauben. Nein, ich bezeuge und der Heilige Geist überzeugt. Er macht es. Ich bin nur sein Werkzeug. Das ist im Geistleben. Ich muss nicht mehr alles machen. Das ist so wichtig, dieses Auferstehungsleben zu leben. Ich muss nicht überall dabei sein. Ich muss nicht überall so meine Zunge verbrennen und ein Wort sagen oder irgendetwas unternehmen. Nein, ich kann's und ich kann's nicht. Ich muss es nicht. Ich bin nicht angewiesen. Das Übrige macht der Herr. Und das, was ich nicht schaffe, er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Ausfüllen. So. Die ersten Christen, sie lebten im Geist. Sie haben Jesus verherrlicht. Sie haben Gutes getan, so gut sie konnten. Und das, was sie nicht konnten, haben sie stehen gelassen. Im Geistleben heißt es auch, dass ich Dinge stehen lasse, die ich nicht machen kann. Das lernst du. Weißt du, das lernst du. Wenn du mal das richtige Glaubensleben kapiert hast, dann wirst du nicht immer überall Mutter Maria und Schwester Teresa und sonst was sein. Nein, du wirst dein Leben gestalten, du wirst leben, das, was du tun kannst, das wirst du tun. Du wirst dich nicht mehr so wichtig nehmen, bei jeder Hochzeit die Braut und bei jeder Beerdigung die Leiche zu sein. Du wirst dich nicht mehr so wichtig nehmen. Weißt du, du wirst sagen, na gut, lass doch, ich habe getan, was ich tun konnte. In der Bibel wird von einer Frau mal berichtet, die Jesu Füße gesalbt hat, sie hat nicht viel getan, aber sie hat wenigstens das getan, sie hat Jesus gesalbt, was sie tat, was sie konnte. Und im Geistleben heißt es, dieses Auferstehungsleben führen heißt, das tun, was ich kann und nicht, was ich nicht kann. Gott verlangt nicht von mir, was ich nicht kann, sondern er fragt von mir, was kannst du? Was hast du in der Hand? Wozu bist du fähig? Und das soll ich tun. Ich sollte meine Gaben gebrauchen. Wenn ich 2 Talente habe, dann soll ich die 2 Talente gebrauchen. Und wenn ich 5 habe, soll ich alle meine 5 gebrauchen. Also nicht mehr. Gott erwartet von mir nicht mehr. Christen, sie lebten ein übernatürliches Leben. Das ist also im Geistleben. Sie passten sich nicht dieser Welt an und so weiter. Sie haben sich nicht verausgabt. Sie taten nur das, was Gott ihnen zeigte, dass sie tun sollten. Nicht mehr und nicht weniger. Sie passten sich nicht ihrer Gesellschaft an. Ja, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Sie waren nicht immer so tolerant. Die waren manchmal ganz extrem in manchen Fällen. Sie haben auch manchmal unlogisch gehandelt, weltfremd. Und für die Römer damals oder Juden damals, das war verrückt, idiotisch. Wahnsinn, so zu reagieren. Wenn du im Geist lebst, wird dich deine Welt dich nicht verstehen. Ob du es glaubst oder nicht, probier's mal. Und du wirst plötzlich merken, weißt du, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, die Welt, die wird dich verstehen. Deine Mutter wird dich nicht verstehen, dein Vater wird dich nicht mehr verstehen, deine Brüder werden dich nicht verstehen. Die haben sogar Jesus, als Jesus anfing, seine Mission zu vollführen und so weiter, als Missionar herumzuziehen, da haben sogar seine Brüder und sogar seine Mutter Maria nicht mehr verstanden. Du bist von Sinnen, du bist verrückt. Sie wollen ihn zurückholen wieder, zur Vernunft bringen. Und du wirst merken, deine Freunde, deine Bekannten, die werden alles dran setzen, dich wieder zur Vernunft zu bringen, weil du im Geist lebst. Du lebst ein Auferstehungsleben. Aber du sagst, ich kann nicht lassen, in mir brennt es. Wehe mir, wenn ich das lasse und so weiter. Die werden dich nicht verstehen. Die werden dich nicht verstehen. Aber du musst die Dinge tun. Und ich sage dir eines, wenn du die Dinge konsequent durchziehst, demütig bleibst und vernünftig bleibst und menschlich bleibst und normal bleibst, du wirst deine Verwandten gewinnen. Plötzlich werden sie kommen und eines der größten Prediger in der Urgemeinde, das war Jakobus, der Bruder des Herrn. Der war auch dabei. Also Jesus, hör doch auf mit dem Quatsch da. Missionieren, Welterlösen da, am Kreuz zu sterben, das ist doch Wahnsinn. Nein, der Jakobus war über 30 Jahre lang Pastor in der Jerusalemer Gemeinde. Er war einer der Ältesten. Warum? Weil Jesus vorgelebt hat zu Hause, das Christentum. Wahres Christentum wird zu Hause gelebt. Ausgelebt, ganz normal, sachlich. Nichts übertrieben. Jesus hat nicht übertrieben und die ganze Zeit nur noch in der Luft gefochten und Dinge getan. Nein, er war auf dem Teppich. Er hat zu Hause mit dem Vater Josef die Häuser gebaut und seinen Brüdern vorgelebt, dass man sauber arbeitet, dass man zuverlässig arbeitet, dass man pünktlich arbeitet und treu arbeitet. Er hat es alles vorgelebt. Und dann, als er Missionar war und als Rabbi war, hat er gelehrt und er hat gesagt, ich muss das tun, wozu mich der Vater berufen hat, im Geist. Jetzt muss ich missionieren, das ist mein Auftrag jetzt. Jetzt kannst Bruder Jakobus, jetzt kannst du arbeiten. Und auch die anderen Geschwister, wir haben also, Jesus hat noch 5 Geschwister gehabt und 2 Schwestern mindestens. Also die Familie war groß, die Familie von Josef und Maria. So und diese waren alle später Missionare, die waren unterwegs, die Brüder Jesu. Die haben gedient, aber zuerst einmal haben sie gesagt, du bist verrückt. Also wenn du anfängst im Geist zu leben, werden die Leute dich als verrückt titulieren. Verrückter, jetzt kommt wieder der Verrückte, der Träumer, der Fantast, der nur Illusionen und Utopien hat und Pläne hat und immer das Reich Gottes erwartet. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Das ist im Geist leben. Das ist im Geist wandeln. Und du musst niemand was beweisen, einfach nur dich selbst beweisen. Dich selbst als Christ ausleben, deinen Glauben ausleben und wahrhaftig sein, vernünftig sein, ehrlich sein, gut sein, lieb sein, nett sein, normal sein. Also du musst nicht ausflippen und sagen, jetzt muss ich geistlich sein, ich muss zittern. Ich kenne Christen, die nennen sich Zitterer, Quäker, Zitterer. Weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, dann brüllen sie. Nein, bleib ganz normal, ruhig. Auch das ist Heiliger Geist. Wenn jemand zittert, ist nervös. Dann wackelt das Querbobobo, Unterkiefer. Das ist Nervosität. Kein Zeichen von Geistlichkeit. Das ist abnormal. Weißt du, wahre Christen, die im Geist leben, im Geist wandeln, sind stinknormal. Ich will es nur einmal sagen. Weil die meisten denken, da muss mal was Übernatürliches passieren. Da muss man brüllen wie ein Löwe. Keuchen oder zischen wie eine Schlange oder knurren oder wie eine Sau. Das alles ist schon gewesen. Toronto-Segen und so weiter, was so alles Land auf, Land ab schon hier in Berlin und in Deutschland gegeben hat. Also, das ist geistlich. Vergiss das ganze Gezische. Der Heilige Geist ist ganz normal und schon gar nicht Tierlaute. Tierlaute sind immer vom Teufel für mich. Brüllen wie ein Löwe, zischen wie eine Schlange, grunzen wie eine Sau. Ja. Aber das alles ist gang und gäbe. Weißt du, Der Mensch, der jetzt zum neuen Leben erwacht, der im Geist anfängt zu wandeln und zu leben und so weiter. Lazarus, komm raus! Und dann heißt es, und jetzt entbindet ihn, nimmt die Leintücher weg, die Leichentücher weg. So viele Menschen sind erweckt, sind aufgeweckt, sind lebendig geworden, aber die müssen jetzt entwickelt werden, ausgewickelt werden. Die sind so eingewickelt, wie in einer Mumie, eingewickelt. Eingewickelt von Theorien, Philosophien, von Meinungen, von Ansichten, eingewickelt von, ja, von Trends und Modeerscheinungen, alles Mögliche. Wickel die Menschen aus, bring sie wieder zur Vernunft, lass ihr Gesicht wieder scheinen oder sichtbar werden. Niemand wickelt die Menschen heutzutage aus. Weißt du, da werden viele erweckt, aber da kommen lauter so eingewickelte Mumien. Und Jesus sagt, wickelt jetzt den Lazarus aus, seid ihm behilflich. Befreit ihn von seinen Leintüchern. Der stinkt schon, so hat Martha gesagt. Weißt du, diese Leintücher stinken. Wickelt ihn aus diesem Gestank. Paulus sagt, ich bin von Jesus ergriffen. Philipper Kapitel 3, Vers 12. Ich bin von Jesus ergriffen. Und viele Menschen sind von Jesus ergriffen, aber die sind noch nicht ausgewickelt. Die sind noch verwickelt in so viele Sachen. Verwickelt. Leben im Geist heißt, ich bin nicht mehr verwickelt mit dem und das und jenem, sondern ich bin befreit, ich bin abgenabelt. Weißt du hast die Wahrheit erfahren, dir sind die Augen geöffnet worden, du hast die Erkenntnis bekommen, die Überzeugung bekommen, du hast Licht von oben bekommen vom Herrn, die Offenbarung, die Vision und jetzt geht's weiter. Aber weißt du, was sie mit dir machen? Die lassen dich über die Mauer, geh nach Tarsus, du hast hier in Damaskus nichts zu suchen, du bringst nur Unruhe. Weißt du, echte berufene Christen, auferweckte Christen bringen nur Unruhe. Geh nach Damaskus. Oh, nein, geh nach Tarsus. Hier in Damaskus, du bringst nur Unruhe. Bruder, du machst nur Schwierigkeiten. Menschen, die erweckt sind, die Jesus erlebt haben, die aufgeweckt sind, dieser Lazarus, der da gerade aus der Gruft rausgekommen ist, der bringt nur Unruhe. Alle Leute, die interessieren sich jetzt nicht mehr für Jesus, die kommen und sagen, Lazarus, wie war, als du damals 3 Tage tot warst? Was hast du im Himmel gesehen? Ja, durch den Tunnel bin ich gegangen, habe Licht gesehen und was weiß ich, da alles jenseitige Erfahrungen. Noch viel mehr. Die haben alle befragt, da heißt es, und sie befragten den Lazarus. Und Jesus haben sie sitzen gelassen. Im Geist leben, im Geist wandeln, das neue Leben leben. Das neue Leben ist anders. Weißt du, das ist so wichtig. Weißt du, das war gar nicht so wichtig. Ich habe nur den Herrn gesehen, ich bin Jesus begegnet. Das reicht. Aber wenn wir anfangen, dann unsere Gefühle auszubaden, was da alles so gewesen ist. Wir sollten aufhören mit Gefühlsduselei. Das Auferstehungsleben, das Leben im Geist ist keine Gefühlsduselei. Ich muss auf dem Teppich runter. Ganz normal bleiben. Ganz normal. Weißt du, manchmal bin ich auch so entzückt. Oh, Herr Jesus, Halleluja. Könnt jodeln und jauchzen. Aber ich kann das nicht machen. Weil dann kommen die Leute und sagen, Leute, Bruder Matthäus, bist du verrückt? Die verstehen mich nicht. Die werden auch mich nicht verstehen. Weißt du, deshalb, und ich muss niemand beweisen, dass ich jetzt entzückt bin. Paulus sagt, ich weiß nicht, war ich im Fleisch, war ich nicht im Fleisch, ich weiß gar nicht, wo ich gewesen bin überhaupt, aber ich habe unaussprechliche Dinge gesehen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz, Menschenherz je geglaubt hat. Ich sah unaussprechliche Dinge. Der war im Himmel. Und das macht er erst nach 14 Jahren. Erzählt er jetzt irgendwie so beiläufig. Weißt du, wir müssen nicht Seelenstriptease machen. So viele Christen machen gleich Strippes. Ich war gestern im dritten Himmel. Vergiss es, das brauchst du. Das kann sowieso niemand anfangen. Das ist sowieso seine persönliche Sache. Wenn du irgendwo im Himmel bist, erlebst du nach deiner Fantasie, nach deiner Einbildung, nach deiner Aufnahmefähigkeit, nach deinen Nervenveranlagungen, erlebst du diese Dinge nur, erlebst du, und das ist für dich. Das ist für dich. Das ist nicht für die anderen. Du erlebst es auf deine Art und Weise. Und dann weißt du nicht, warst du im Fleisch oder warst du nicht im Fleisch. Wo bist du gerade gewesen? Deshalb geht das, was du mit Gott erlebst, geht niemand was an. Du musst nur sagen, was Jesus ist, was Jesus tat, was Jesus kann, was Jesus heute noch tut. Und dieses ganze Seelenstriptease. Und alles andere ist nur deine Erlebnisse. Dass du vom Rausch frei geworden bist, dass du sexuell wieder in Ordnung gekommen bist, dass du wieder finanziell dein Leben in Ordnung bekommen hast. Gott hat dir geholfen. Aber stell mal vor, jetzt sagst du, Gott hat mir so viel Geld gegeben. Halleluja. Dann kommen die und sagen, kannst du nicht was geben? Eine milde Gabe? Verstehst du? Dann kommen die ganzen Bettler. Oder Gott hat mir Kraft geschenkt. Dann sagen, kannst du nicht für mich beten? Weißt du, und dann wollen die Leute dich vermarkten. Und so weiter. Oder dann kommt, schlägt es dir im Kopf oder so. Dann gibst du dich als Super-Evangelist aus. Nein. Du solltest auf dem Teppich bleiben. Gott hat es dir was gegeben, hat dir was getan und sagt den Leuten, Jesus ist groß. Dieses Auferstehungsleben, dieses Leben im Geist ist was total anderes als das, was du Land auf Land ab in den charismatischen pfingstlichen Kreisen erlebst. Es ist für dich ein Geschenk, für dich eine Gabe Gottes. In Hebräer Kapitel 11 von Vers 8 bis 17, da siehst du ein paar Gedanken, was Auferstehungsleben praktisch aussieht, wie das ist. Das ist alles ungewohnt. Weißt du, durch den Glauben, und jeder hat durch den Glauben irgendetwas erlebt, irgendetwas erfahren. Durch den Glauben, auf seine Art. Der eine baute die Arche. Jetzt musst du nicht hergehen und sagen, damit ich den Willen Gottes erfülle, jetzt muss ich eine Arche bauen. Nein, das ist nicht dein Auftrag, die Arche zu bauen. Oder jetzt muss ich übers Wasser gehen, wie Jesus. Oder jetzt muss ich das und das tun. Nein, du sollst du sein und dich selbst finden. Das Auferstehungsleben ist, ich lebe das Leben, das Gott mir gegeben hat zu leben. Und das ist begrenzt, das sind 80 Jahre, 120 vielleicht. Aber das Leben muss ich dann gestalten und machen. Durch den Glauben, das ist Auferstehungsleben. Durch den Glauben haben die Frauen ihre Männer wieder bekommen. Das glaubst du selber nicht. Sie haben die Frauen haben ihre Männer wiederbekommen. Weißt du, es war für mich so in Moskau, da sitze ich doch bei Geschwistern, besuche die Geschwister und da hängen, die Frau hat, wir sind eingeladen zum Mittagessen oder was auch immer war, oder Abendessen, und da hängt ein Foto, da ist ein Mann, dann frage ich die Schwester, sag mal Schwester, wo ist dein Mann? Bei Jesus. Naja, denk mir nichts dabei. Weißt du, wir sagen, der ist gestorben, sagen wir in Deutschland. Dann die nächste Familie, wo bin ich wieder, das war gerade nach der Verfolgungszeit, nach Gorbatschow, und wieder so Foto an der Wand und sagt, Schwester, sag mal, wo ist dein Mann? Bei Jesus. Ah, da habe ich geschnallt. Dann habe ich gemerkt, da ist was. Die ganzen Männer sind bei Jesus. Die sind gar nicht mehr hier, die sind bei Jesus. Und das ist der Glaube. Und sie haben ihre Männer wiederbekommen bei Jesus. Du bekommst alles bei Jesus wieder zurück, was dir hier genommen wurde, was du hier verloren hast. Und das ist Auferstehungsleben. Du bekommst bei Jesus wieder. Das, was du hier nicht geschafft hast, bekommst bei Jesus wieder. Ja, bitte. Das ist nur so Seelentrost, Opium fürs Volk. Kann sein. Aber ich kriege das bei Jesus wieder. Mose hat nicht geschafft, in das gelobte Land zu gehen. Ihm sind die Nerven durchgegangen. Darf ich dich fragen, gehen dir auch manchmal die Nerven durch? Ja? Nein, nein, bei dir passiert nicht, aber bei mir passiert es, dass ich sage, nee, hau ich rein. Ja, die Nerven. Bei Moses sind die Nerven durchgegangen. Und Gott sagte, Moses, auf diese Art und diese Weise kommst du nicht in mein Reich, ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Aber stell mal vor, 2000 Jahre später oder 1000 Jahre später steht Moses, Elia und Jesus und die Apostel zusammen auf dem Karmel und sie unterhalten sich einander, die sind mittendrin im gelobten Land. Durch Jesus. Und das ist Auferstehungsleben. Du lässt hier manches, du gibst hier manches auf, du verzichtest hier auch manches, aber durch Jesus hast du es wieder. Und Frauen haben ihre Männer wiederbekommen. Ob du jetzt geschieden bist, egal wie du deinen Mann verloren hast, im Krieg oder im KZ oder im Gulag oder wo auch immer, wo du deinen Mann verloren hast, du kriegst deinen Mann wieder. Oder vielleicht hast du noch nie einen Mann gehabt, aber für dich war ein Mann oder eine Frau bestimmt. Sie haben es wiederbekommen. Verstehst? Das ist, wo sich Christen trösten, die im Geist wandeln. Die verzweifeln nicht und sagen, jetzt muss ich mit meinem Schicksal und habere mit meinem Schicksal. Nein, durch den Glauben. Die haben nicht gehadert, sie haben es wiederbekommen. Aus dem Feuerofen, aus der Hölle, aus dem Holocaust oder wo auch immer. So ist es ungewohnt, im Geist zu leben. Wenn ich das erzähle, dann sagst du, Bruder, mach du das, also weiß ich nicht, also ist nichts für mich. Aber ich möchte sagen, ich bin so dankbar, dass ich das kann, dass ich das schaffe, im Geist zu wandeln. Ich sehe nicht mehr das, was ich hier sehe, sondern ich sehe mit ganz anderen Augen die Dinge, im Geist wandeln. Das ist das Auferstehungsleben. Ich sehe nicht mehr das Vergängliche, sondern ich sehe das Unvergängliche, Unverwelkliche. Das Auferstehungsleben, das sind ganz neue Wege, ganz neue Dimensionen, die sich bei mir auftun. Und plötzlich lebe ich ganz anders. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Ja, die Arbeit. Ich habe genug Arbeit, glaub mir das. Können die Tag und Nacht schaffen. Aber die Arbeit, die vergeht eines Tages. Und ich bin bei Jesus, dann werde ich in Pension gehen. Dann werde ich Feierabend haben. Dann werde ich ruhen. Weißt du, jetzt brauche ich kein Sabbatjahr. Aber eines Tages, wenn ich bei Jesus bin, dann werde ich nur noch Sabbat haben. Nur einfach die Ruhe im Herrn. Auferstehungsleben ist ganz was anderes. Weißt du, man mittendrin im Stress, da hat man Ruhe. Das ist im Geistleben. Mittendrin in der Arbeit, gelassen sein. Mittendrin in Sorgen, mittendrin im Kampf, Ruhe und Frieden haben. Zu wissen, was ich tue, was ich kann. Und das andere macht der liebe Gott. Das andere macht der liebe Gott. Es ist ein geborgenes Leben, es ist ein verborgenes Leben, es ist ein unerklärliches Leben, das Leben im Geist. Weißt du, man weiß nicht, wo Geist drin sitzt. In den Knochen irgendwo, im Gelenk irgendwo oder in dem Herzen oder im Verstand. Du weißt nicht, wo der Geist sitzt, aber es ist ein verborgenes Dasein. Ich lebe, weil Jesus lebt. Ich siege, weil Jesus siegt. Es ist ein Leben, was die Krisen bewältigt. Es ist ein Leben, das alles unter Kontrolle hat, den Überblick hat. Wenn du im Geist lebst, hast du einen Überblick über die Dinge. Du verlierst nicht den Kopf. Und wenn ich als Christ das Auferstehungsleben lebe, ich führe keine Vogelstrauß-Politik. Nein, ich habe meinen Kopf ganz schön hoch, so wie der Strauß, wirklich. Und ich habe Überblick über die Dinge. Ich habe einen langen Hals. Ja, ich sehe die Dinge ganz anders, weil ich im Geist lebe. Ich lebe nicht da nur das Irdische, nur das Vergängliche. Nein, im Geistleben heißt es, das Ewige zu sehen. Ist ein Leben im Frieden Gottes, keine Aufregung. Christen, die wirklich im Geist wandeln, im Geist leben, die regen sich nicht auf, die lassen sich nicht aus der Fassung bringen. Die bleiben ruhig. Die bleiben ruhig. Die lassen sich nicht da aggressiv machen und sich stören und so weiter. Die fordern nicht gleich Rache und Vergeltung. Mein Gott, lass Feuer vom Himmel fallen. Das machen nur gesetzliche Menschen. Du fleischliche Menschen. Aber das Kind Gottes, das weiß, Gott wird zu seiner Zeit das Richtige alles tun. Gott ist der im Regiment ist. Und Gott hat alles unter Kontrolle. Das weiß der geistliche Mensch. Weißt du, du musst schon ein bisschen weitergehen, wenn du geistlich werden willst. Dass du einfach Gott die Dinge überlässt. Das letzte Wort hat der Herr. Ob du es glaubst oder nicht. Er ist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und auch in deinem Leben. Weißt du, der das geistliche Leben lebt, das Auferstehungsleben lebt, der lebt ein Leben, ohne dass er nach Vergeltung schreit oder gleich aufgebracht ist, gleich empört ist, gleich erbost ist und gleich auf 180. Nein, der bleibt ruhig. Herr, ich weiß, dass du lebst. Und wo hat ein Mensch hier dieses große Bekenntnis des Glaubens gesprochen? Da ging alles drunter und drüber. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war unser Hiob. Unser Hiob. Der lebte im Geist und hat nichts vom Heiligen Geist gewusst und nichts vom Gesetz gewusst und nichts von Israel gewusst und nichts von Moses gewusst und nichts von Jesus gewusst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist im Geist leben. Du musst nicht alles verstehen, alles erklären können. Du musst nur wissen, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. In Jesaja Kapitel 43, Vers 19, Gott sagt oder der Prophet sagt, im Auftrag Gottes, sieh, ich will ein Neues schaffen und jetzt wächst es auf. Ich will was Neues schaffen und jetzt wächst es auf. Das ist das geistliche Leben. Jetzt passiert es, jetzt. Du spürst nichts, aber jetzt wächst es auf. Hörst du, wie das Gras draußen wächst? Du kannst hinlegen und beobachten, aber du siehst, selbst mit Zeitraffer wirst du nicht mitkriegen, wie das Gras wächst. Es wächst. Es wächst und plötzlich ist es viel zu lang. Es ist gewachsen. Siehe, ich schaffe was Neues. Jetzt wächst es auf. Merkst es nicht? Jetzt wächst Gras über deine Vergangenheit. Jetzt wächst Gras über dein altes Leben. Jetzt passiert was Neues. Und du denkst nicht mehr an das Frühere. Und das ist im Zusammenhang. Weißt du, das Frühere ist vergangen. Grab doch nicht ständig nach. Was war früher? Wie viele Dämonen hatte ich da? Und welche Flüche waren über mein Leben gesprochen? Ich bin frei von Flüchen. Amen. Ich bin frei. Ich bin nicht belastet. Ich bin im Geist. Und das entlastet mich. Weiter, Kapitel 43, Vers 18, sagt, ich schaffe etwas Neues. Weißt du, wenn du anfängst im Geist zu leben, plötzlich passieren neue Dinge in deinem Leben. Du bist verblüfft. Weißt du, da plötzlich geht was auf. Was passiert? Lebe das Auferstehungsleben als eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das ist Auferstehung. Denkst nicht mehr an früher, komm, die verschlossenen Türen. Du weißt plötzlich, mit meinem Glauben, mit meinem Geist, mit meinem Gott, komme ich sogar durch verschlossene Türen. Die können alle mich ablehnen und mich heißen, wie sie wollen. Und die können tun, was sie wollen. Ich komme durch, weil Gott will, dass ich durchkomme. Und der ist stärker, der in mir ist, als der, der in dieser Welt ist. Weißt du, der, der im Geist lebt, der das Auferstehungsleben lebt, der lebt nach neuen Maßstäben, neue Ordnung und neue Offenbarung, nach neuen Regeln. Die Wand ist für ihn gar nicht Wand. Der geht da einfach durch. Der geht einfach durch. Schwierigkeiten sind für ihn keine Schwierigkeiten. Der geht durch die Schwierigkeiten durch. Die Leute wollten in Nazareth Jesus steinigen oder den Abhang hinunterstürzen. Was hat Jesus gemacht? Er ist mitten durch sie hindurchgegangen. Die haben die Sprache verschlagen, dass er sich das traut, dass er das macht. Du glaubst gar nicht, wenn du im Geist bist, zu was du fähig bist. Wenn du Feuer in den Knochen hast, im Herzen, im Geist, du bist du allem möglichen fähig. Du gehst mitten durch sie hindurch, durch deine Verwandtschaft, durch die ganze Sippe, durch die ganzen Medien, egal was es ist, du gehst da durch. Als ein neuer Mensch. Und das schaffst du es. Weißt du, du bist nicht mehr der Alte. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Du bist nicht mehr so wie früher. Wie früher, da hat sie sich hingesetzt und geheult. Ich habe mal ein Ehepaar besucht und da haben sie mich angerufen, Pastor, könntest du kommen? Wir haben Schwierigkeiten. Die haben ein Baby zu Hause gehabt und so ein junges Ehepaar mit einem Baby. Pastor, kannst du kommen? Ich komme hin, das Baby heult, die Mutter heult und der Mann heult auch. Alle drei heulen. Und da musst du da hingehen. Und so sind viele Christen. Alle heulen, alle drei. Die heulen. Wir werden mit dem Kind nicht fertig. Das Kind hat Hunger gehabt. Da haben wir ein bisschen mehr Milchpulver in das Fläschchen reingeben, denn das funktioniert schon. Nicht beten. Jetzt treiben wir den Teufel aus. So ein Kind hat keinen Teufel. Nur unsinnige Leute reden vom Teufel. Ja, und dann habe ich so ein bisschen mehr Milchpulver gegeben. Das weiß ich von meinen Kindern. Und das Loch im Schnuller ein bisschen größer machen zum Saugen und so weiter. Und das haben sie gemacht. Und weißt du, was ist passiert? Das Kind hat sich getrunken, das Kind war ruhig, ist eingeschlafen, die Mutter war ruhig, der Vater war ruhig und ich war frei. Aber so viele Leute machen kompliziert, anstatt das Loch ein bisschen größer machen und mehr Milchpulver rein. Wir sollen uns überlegen, zuerst einmal, bevor wir geistlich werden, super fromm werden, was ist das Natürlichste? Das Natürlichste. Ja. Aber wir machen, geistlich, Pastor, komm, wir werden mit unserem Kind nicht fertig. Da ist ein Dämon in unserem Kind. Als ich das Baby sah, so ein süßes Kind. Und soll schon Teufel haben? Nee. Das können Dummköpfe sagen. Die keine Ahnung haben. Gott liebt die Kinder. Jesus sagt, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solches ist das Reich Gottes. Also dann kamen sie noch daher. Das Kind ist noch nicht getauft. Weißt du, da ist irgendwo ein Geist eingefangen. Vergiss es. Die Kinder gehören dem Reich Gottes, mit Kindertaufe oder ohne Kindertaufe. Ha, glaub doch nicht die ganze Dummheiten, was die Leute Land auf, Land ab verzapfen. Kinder gehören dem Reich Gottes. Du musst nur die Lösung finden. Und wenn du im Geist bist, hast du den Überblick. Da denkst du, das Bibel braucht was Kräftiges. So, vielleicht brauchen manche Menschen, ich bin so schwach, ich bin so angegriffen, vielleicht brauchst du eine Kraftbrühe. Vielleicht brauchst du Saft. Oder vielleicht brauchst du eine gute Speise. Weißt du, Leute, die in den Krieg ziehen, in der Bibel heißt es, für die junge Mannschaft, die an die Front gehen, die brauchen gute Speise, starke Speise. Nur mit Milch. Verstehst du, keiner wird dick und fett mit Joghurt. Ich sage das nur, weil ich so viele Christen sehe, die ernähren sich geistlich falsch oder leben falsch und dann suchen sie irgendwo bei den Geistern Rat und Tat. Und Hilfe, du musst nicht bei den Geistern suchen, such mal in deinem Kopf ein bisschen. Frag nach, lies mal ein bisschen nach, frag den Arzt. Und die werden dir schon sagen, hör mal, du das müssen sie mehr das und das tun, so und so. Und du wirst plötzlich merken, ja, das ist wahr. Das Auferstehungsleben ist, ich bleib nicht in meiner Patsche liegen. Wir fallen hin, wir fallen alle mannigfaltig hin, wir fallen jeden Tag hin, aber wir stehen wieder auf. Und wir machen wieder weiter. Das ist Auferstehungsleben. Ich mache wieder weiter. Ich bleib nicht liegen. Ich werde krank, ich werde schwach, ich werde angegriffen, ich werde all das. Aber ich stehe wieder auf. Ich stehe wieder auf und ich mache weiter und ich frage, was habe ich falsch gemacht, warum bin ich da gestolpert? Dann gehe ich 3 Schritte zurück und jetzt gucke ich mal, da war ein Hindernis da. Ich bin über ein Hindernis gestolpert. Ich habe nicht aufgepasst, hätte ich meine Augen aufgemacht. Weißt du, wir dürfen nicht nur im Geist wandeln. Weißt du, das so leben die viele Christen im Geist. Oh, Halleluja, Halleluja. Und dann prallen sie mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, genau. Dann prallen sie. Und dann denken sie, wie kommt es, dass ich Gehirnerschütterung habe? Wie kommt es? Ja, du musst aufpassen, wo du hingehst. In der Bibel heißt, wachet und betet. Das ist im Geist wandeln. Wachet und betet. Mach die Augen auf. Und wenn du betest, mach nicht die Augen zu. Dann wirst du bestohlen. Ja, das war früher, als wir noch in der großen Kirche waren. Da beten unsere Geschwister und die Diebe aus Polen und wo sonst noch, die kommen, stehlen die Handtaschen. Und dann, oh Pastor, kannst beten, meine Handtasche ist weg, Schlüssel sind weg, Fahrkarte ist weg. Alles passiert. Aber nicht sowas gehabt, viel zu oft. Dann haben wir nachher Leute hingestellt, die mussten aufpassen. Denn nämlich, wenn die gebetet haben, haben die geguckt, wo die Handtasche ist, sie dahinter gesetzt, hingeschlichen und die Handtasche geklaut. Und die beten. Du kannst nicht beten. Wachet und betet. Das ist die Wahrheit. Weißt du, ich bin Surrealist. In 40, 45 Jahren als Prediger, ich habe so viel gesehen, so viel Dummheiten gesehen, so viel Irrtümer gesehen und so viel Fehlhandlungen gesehen, dass ich sage, ich bin ganz Realist. Ich glaube an meinen Heiland. Ich weiß, dass mein Heiland treu ist. Aber ich muss voll da sein. Ich muss voll da sein. So, das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Das ist die neue Schöpfung. Und wir sind Realisten. Ein Mann hat einmal gesagt, ein Politiker hat gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Im Geistwandeln heißt es, ich glaube an Wunder. Immer noch. Auch wenn nichts passiert. Weißt du, alles ist ein Wunder. Das ganze Leben ist ein Wunder. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wir müssen wieder an Wunder glauben. Auch das gehört dazu. Ich kann vieles tun, aber irgendwo ist mein Latein zu Ende und da muss Gott eingreifen. Da muss Gott handeln. Irgendwo, ich kann so weit helfen, so weit dienen, aber dann irgendwo muss Gott mich inspirieren. Das passiert in der Seelsorge, das passiert im Dienst an den Menschen, das passiert überall tagtäglich. Das passiert so oft. Also ich kann tun, ich habe einen guten Ratschlag, ich weiß eine Idee, ich kann das erklären, aber irgendwo ist mein Latein am Ende. Und dann muss ich sagen, lieber Heiland, jetzt musst du helfen. Auch das gehört dazu, das gehört zu Wandeln im Geist. Dass ich meinen Teil tue und erst wenn ich meinen Teil getan habe, dann darf ich Gott um Hilfe bitten. Und solange ich meinen Teil noch nicht getan habe, dann sollte ich nicht beten. Das ist Frevel, das ist Gottversuchung und Gottbeleidigung. Und Gott erwartet, dass ich zuerst meinen Teil tue, meine Rechnung bezahle. Und dann aber, wenn ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann, kann sagen, lieber Gott, mein Geld ist ausgegangen, das kann ich nicht mehr bezahlen. Ich muss mir weiterhelfen. Verstehen wir uns? Ich muss meinen Teil tun. Und nicht, Herr, gib mir, hilf mir, steh mir bei. Nein, zuerst muss ich arbeiten und dann muss ich beten. Und meinen Teil tun. Noch ganz schnell, ich will auch fertig werden heute noch. Es ist so wichtig, das Auferstehungsleben ist ein Prozess. Weißt du, das ist also nicht von heute auf morgen, es ist auch bei mir nicht von heute auf morgen geworden, das ist gewachsen, entwickelt und gereift und dergleichen. Jesaja 43, nochmals, da bin ich zurück, Vers 18. Gedenkt nicht mal an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr denn nicht, ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott sagt, jetzt mache ich, schau nicht auf das, was war und wo du herkommst und was passiert ist, schau nicht auf deine Geschichte, schau auf das, was ich tue. Das ist im Geistwandeln. Weißt du, deine Vergangenheit gehört dir nicht mehr und dein Morgen gehört dir auch noch nicht, aber das Heute gehört dir. Das Heute. Und jetzt musst du Gott bitten, Herr, lass mich nach vorne schauen und nicht nach hinten. Denk nicht an das Frühere. So macht der Teufel uns fix und fertig. Immer an früher. Da habe ich, weißt du, ich habe versagt. Ich habe die Tage auch gesprochen. Weißt du, was wir sehen, das ernten wir. Aber im Reich Gottes, im gelobten Land heißt es, und ihr kommt in ein Land, Da habt ihr nicht gesät, da habt ihr nicht gebaut, da habt ihr nicht getan und ihr werdet es trotzdem kriegen. Und das ist, weil Jesus gekämpft und Jesus geblutet hat. Das ist im Geist wandeln. Weißt du, ich habe für das gelobte Land, für den Himmel nichts getan. Ich nehme nur das Erbe Jesu ein und sage, Jesus, du hast für mich gekämpft, du hast für mich gerungen. Denk nicht an das Vorige, an das Frühere. Gott wirkt anders, als du denkst, nicht nach einer Schablone. Ja, jetzt, ich habe nicht richtig gekämpft, nicht richtig gebetet. Ich habe ja alles verloren. Das macht nichts, dass du alles verloren hast. Jetzt fängt der Herr was Neues an. Der verlorene Sohn kam nach Hause, alles verludert, verlebt, vertan und jetzt lebte von der Gnade seines Vaters. Der hat nichts mehr. Aber jetzt lebt er von der Gnade des Vaters. Und so ist auch mit uns Christen, mit uns Gläubigen. Wir fangen ein neues Leben zu leben. Wir denken nicht mehr an das Vorige. Denk nicht an deine Geschichte, deine Abstammung, deine Probleme, alles, was du hinter dir hast. Es ist vorbei. Siehe, ich schaffe etwas Neues. Der Heilige Geist, der kommt über uns, ist ein Erneuerer. Der Heilige Geist macht alles neu. Der Heilige Geist zeigt uns, Johannes, bleib nicht an dem Alten hängen. Das ist im Geistwandeln. Du bist eine neue Schöpfung. Denk, was ich an dir getan habe, was Jesus an dir getan hat. Und ich mache weiter, gehe nach vorne, kümmere mich nicht mehr um die Vergangenheit. Gott bringt etwas Neues in Bewegung. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. In den letzten 150 Jahren ist so viel Neues passiert in dieser Welt. Weißt du, da gab es vor 150 Jahren keine Handys und keine Computer und keine Sachen. Nein, da ist alles neu geworden. Und jetzt müssen wir lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Weißt du, und das ist so, jetzt du kriegst so einen Computer in der Hand oder so ein Smartphone in der Hand, dann nach kurzer Zeit weißt du, wie du bedienst. Und so, du kriegst etwas in der Hand heute. Der liebe Gott gibt dir etwas in der Hand, wenn du nach Hause gehst, du musst noch mal probieren. Weißt du, dann nützt die ganze Betriebsanleitung nicht. Du kannst lesen, so viel du willst, da wirst du nicht schlau dran. Du musst nur probieren, spielen. Dein Leben musst du spielen, probieren, einfach mal mit den Finger hin und her fahren und du wirst merken, das funktioniert. Da geht was auf, da klappt was oder klappt was zu. Und das ist im Geist leben. Du musst anfangen, das Leben mal spielerisch zu sehen. Im Geist wandeln. Preis Gott, Vater, ich danke dir für den Heiligen Geist. Ich danke dir für das Feuer. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für alles, was du gegeben hast. Und du hast uns so reich beschenkt. Und Heiland, ich bitte für meine Geschwister, dass sie noch mehr von diesem Auferstehungsleben bekommen. Mehr vom Heiligen Geist, dass sie im Geist wandeln. Dass sie nicht mehr aufs Fleisch schauen, auf das Vergängliche schauen, auf das Irdische, auf das Menschliche, auf das Ihrige, was ihnen alles passiert und widerfahren ist. Nein, dass sie vergeben können, vergessen können und dass sie nach vorne schauen und weitermachen. In Jesu Namen. Ich segne meine Geschwister, die jetzt dein Wort gehört haben. Lass was aufwachsen und lass etwas aufgehen. Schenk ihnen einfach die Freude, mit ihrem Leben ein bisschen zu experimentieren, zu probieren. Sie werden Dinge entdecken in ihrem Leben, was für großartige Dinge du an ihnen getan hast. In Jesu Namen. Vater, ich preise dich. Ich bete jetzt dich an. Und wenn jemand krank ist, lass ihn auch experimentieren mit Gesundheit. Wenn jemand schwach ist, lass ihn experimentieren mit Stärke. Wenn jemand arm ist, lass ihn experimentieren mit Reichtum. Mit dem Reichtum, was du deinen Kindern Gottes zugeteilt hast. Und du sagst, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir, Gott, für Zufälle, die jetzt in der nächsten Zeit in unserem persönlichen Leben widerfahren werden. Halleluja. Glaubst du an Zufälle, an Wunder Gottes, dann sag Amen. 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 Gott segne.